Folge 87 von HSV, meine Frau! Herzlich willkommen zur nächsten 3-Punkte-Folge. Und diese Punkte werden gefeiert von Bones.
Moin.
Von Gato.
Moin.
Und ich bin Stübi. Moin, moin. Ja, 1-0 gewinnt der HSV gegen den VfL Bochum vor gut 42.000 Zuschauern. Also waren jetzt nicht so viele da, aber die, die da waren, die hatten was für ein Spaßlevel, würdest du sagen? Also, das war großen Spaß. Wir haben das natürlich zelebriert, ein Freitagabendspiel. Waren vorher auch noch unterwegs, danach auch noch ein kleines bisschen. Also wir haben schon alles gegeben, aber von der Unterhaltung war das dann eigentlich eher ein bisschen überschaubar. Darauf will ich ja hinaus. Erste Halbzeit so ein bisschen bieder und zweite Halbzeit ein bisschen besser, oder wie würdest du es zusammenfassen? Pflichtsieg, Arbeitssieg.
Ja, es ist so ein klassisches HSV-Bochum-Spiel halt. Irgendwie die letzten Male ist auch nichts passiert. Ich glaube, letzte Saison beides mal 0-0 oder auf jeden Fall beides mal 0-0, ja, also echt irgendwie nichts passiert und ganz maue Spiele, und das sollte jetzt wieder eins werden, zumindest ist die erste Halbzeit. Hüben wie drüben, keine Chancen, HSV.
Hüben wie drüben.
Ja, lange nicht gehört, ne?
Also erste Halbzeit kann man ja eigentlich sagen, gab's diese eine Situation, wo dieser, wie heißt der, Ganwula?
Ja, Ganwui oder so ähnlich, ne?
Von Bochum einmal sich gut durchsetzt und dann Van Drongelen ihn aber da blockt. Ich glaube, genau, das wäre gefährlich geworden.
Da hatte Jung im Spielaufbau nicht gespielt und dann wurde der Raum zu eng und dann hat man ihm den Ball abgejuckt.
Nicht gespielt im Sinne von nicht gepasst, ne?
Genau.
Also mal wieder zu lange gehalten, wieder zu riskant gespielt. Wir haben es im letzten Podcast auch schon ein bisschen prophezeit. Er geht so ungern den Weg über den Keeper, warum auch immer. Und verzockt sich da teilweise. Das war wieder so eine Situation, wollen wir jetzt gar nicht so lange drauf rumreiten, aber er hat es eben wieder heraufbeschworen. Van Drongelen hat es ausgebügelt, das war die Chance für Bochum. Und der HSV dann in der ersten Halbzeit nach einer Standardsituation, Duziak im Nachschuss, fast zu dicht dran, damit es eine 1000%ige ist. Aber ja, dann gut gehalten, wenn man so will. Aber das waren so die beiden Möglichkeiten. Und ansonsten der Stürmer von Bochum, das war die einzige taktische Variante, die Bochum da vorbereitet hatte, ist an Van Drongelen abgeprallt, der mal wieder als Vizekapitän überragend war. Und das muss man ja positiv sagen, bei uns brennt im Moment nichts an.
Ja, es gab noch nicht mal einen Schuss aufs Tor von Heuer Fernandez. Also da kann man sagen, so muss es sein. Und so ist es halt auch. Und dann kannst du auch so ein Spiel kontrollieren und auch kontrolliert gewinnen, weil du hast mit Hinterseher einen, der jetzt sich langsam in Form schießt. Das heißt, der braucht im besten Falle nicht so wahnsinnig viele Chancen. Dann hast du einen Kittel, der bei dem du über Standards gehen kannst. Und dann hast du aus der zweiten Reihe nochmal so einen Duziak, Narei, die auch mal abziehen können. Das heißt, da kannst du schon so ein bisschen drauf bauen. Hinten machen wir mal safe und dann vorne wird schon die Pocke irgendwie fallen. Und so war das irgendwie dieses Spiel auch. Da hat man dann in der zweiten Halbzeit mal so ein bisschen das Risiko erhöht, aber nur ganz dosiert. Und dann ist das 1-0 gefallen und dann hat man das ganz in alter, guter Bayern-Manier nach Hause gespielt.
Ja, also vorne war es so ein bisschen zu statisch, sagt man immer gerne. Aber Hecking hat ja zu Recht auch gesagt, finde ich, welche Mannschaft in ganz Europa schafft es denn, gegen eine tiefstehende Profimannschaft permanent Chance um Chance rauszuspielen? Das ist eben auch schwierig, ne?
Ja.
Also sind ja dann 10 absolute Vollprofis, die top trainiert sind, im körperlichen Topzustand, und wenn die sich eben um den Strafraum rum aufstellen, dann es ist als Zweitligamannschaft schwierig, da denen die Bude voll zu hauen, sage ich jetzt mal. Bochum wollte ja nicht so richtig und ist darauf gegangen, dass das Stadion wieder unruhig wird, und dann kommt eben so ein Spiel dabei heraus. Sag mal ganz kurz was zum Tor von Hinterseher Bones. Ist das so ein... Den macht jetzt nicht jeder so unbedingt da oben rein, ne?
Genau, also der muss ja wirklich, der kam ihm wirklich auf den Schlappen und hat dann wirklich auch ohne große Ausholbewegung den Fuß mehr oder weniger hingehalten und ins kurze Eck verwandelt. Insgesamt auch sehr gut herausgespielt und freigelaufen. Man hat auch gesehen, hat sich in dem Moment auch wunderbar vom Gegner gelöst. Einen kleinen Schritt nach rechts und dann sofort wieder links, um sich dann halt diese 2-3 Sekunden Vorsprung zu erarbeiten, um den Ball dann zumindest sauber zu verarbeiten, der von Leibold reingespielt wurde.
Leibold mittlerweile dritter Assist, schlägt auch voll ein, und jetzt sagt ja Hecking so ein bisschen, wir brauchen noch Ersatz. Für welche Position? Hinter Leiber noch jemand? Also sowas für die Breite? Das sagen sie ja, wollen sie angeblich nicht, ne?
Ja, er meinte, in seinen Augen ist er ein bisschen so auf den offensiven Flügeln ein bisschen zu dünn besetzt, meint Hecking. Und auch gerade, weil
Ein Abwehrspieler möchte er gerne auch noch haben, weil die zwei nachträglich gekauften Everton und Letschert nach wie vor verletzt sind. Und im Moment hast du da wirklich mehr oder weniger fast nur noch, glaube ich, Papadopoulos in der Hinterhand, der noch spielfähig
ist. Trotzdem jetzt mal so links hinten. Also Leibold kann man ja schon sagen, klar ist jetzt nicht der neue Santos, aber hat die Lücke echt gut gefüllt. Ja. Und dahinter ist aber dann schwierig, ne?
Wagnumann hattest du, hätte man, der spielen könnte. Dann könnte Jung außen spielen. Ist nicht seine Stammposition. Naray könnte rechts hinten spielen, auch nicht so eine 1A-Position. Also wenn die beiden sich verletzen, man könnte es ausbügeln, aber es gibt jetzt nicht den Mega-Ersatz. Aber ich muss sagen, ich bin relativ zufrieden mit der Mannschaft. Ich finde, wir haben jetzt keinen, wo wir sagen, ach du Scheiße, wenn der ausfällt, dann brennt aber irgendwie was vorne oder hinten.
Also bei Hinterseher ist es ein bisschen so, ne? Also dann würdest du Bobby Wood reinschmeißen wahrscheinlich.
Ja, Winsheimer oder Wood, aber das ist, die sind beide, also finde ich völlig in Ordnung. Also
sag euch mal, wer gepostet hat, dass er hat gepostet, prepared for new challenge. Soon, dann den Emoji Bizeps und dann als kleiner Tipp, Hashtag 7.
Ribéry.
Korrekt.
Ja.
Das ist mit Ribéry.
Ja, Ribéry wäre
eine Verstärkung, oder?
Ja, wäre absolut eine Verstärkung.
Der hat auch ein paar Clans um sich rum, die auf jeden Fall für Stimmung sorgen
können. Sag mal wirklich jetzt, der will auch in Deutschland bleiben.
Ich glaube, der ist mit Italien im
heute mit Florenz finale Gespräche. Aber
schade. Aber er wäre...
Ich habe geträumt ein bisschen.
Ja, er wäre natürlich sehr, sehr schön. Für den einen oder anderen Skandal natürlich, aber warum nicht?
Der eine schöne Remus-Gast. Eine Saison ist, schade, dass Kai nicht da ist, aber es ist hier so eine Kai-These. Eine Saison Ribéry, dass man da nochmal sagt, okay, dann gehen wir noch einmal über diese 2 Millionen.
Ja, er zweieinhalb. Er hat schon gesagt, er möchte nur 2 Jahresverträge mindestens haben, Ribéry.
Ah, gut, dann ist es.
Ja, und ich glaube, er fordert mindestens 4 oder
genau,
so.
Genau, genau.
Gut, dann klingen wir uns da.
Aber ich finde,
klingen wir uns doch wieder aus.
Also Leibold super, bei Gemera finde ich auch gut, aber der ist nochmal, also den, wenn man da nochmal einen super Außenverteidiger findet, dann kann man den auch vor ihm spielen lassen.
Da sagt der Hacking, er weiß noch gar nicht, wie gut er eigentlich ist. Also Hacking sieht da noch was.
Ja, wunderbar, umso besser. Danke, Dieter.
Danke, ja eben. Danke, Dieter. Das auf jeden Fall, auch wie er alles so moderiert, das ist schon irgendwie sehr beruhigend und macht dann auch Spaß. Oder was heißt, es macht Spaß, aber es ist irgendwie angenehm und spektakulär, sich die Interviews von Hacking nach dem Spiel anzugucken. Der hat jetzt gesagt, ja, mit der ersten Halbzeit war er nicht einverstanden, musste dann nochmal ein bisschen auf die Tube drücken in der Kabine. Und dann haben die Jungs auch die Risikobereitschaft erhöht und das Ding dann einfach so richtig souverän wieder, weil nach dem 1-0 ist ja trotzdem nichts angebrannt. Genau. Das kennen wir ja auch nicht von den Heimspielen der letzten Saison. Ganz souverän nach Hause gebracht. Und so ist es super. KSC, der nächste Gegner, hat jetzt verloren. 2-1
in Kiel.
Ist jetzt also auch nicht mehr so ganz auf dem Höhenflug. Kommt uns sicherlich auch entgegen dann nächsten Sonntag. Also man hat schon jetzt, es war ein guter Saisonstart jetzt, alles in allem. Nach dem Darmstadt-Spiel.
Ja, total. Also 100.000 Mal unterschrieben. Jetzt mit dem Pokal bist du weiter. Spielst gegen Stuttgart. Absolut machbare Aufgabe, vor allen Dingen, weil du auch zu Hause spielst. Ja. Es sind alle irgendwie ein Stück weit in Form, auch wenn jetzt zum Beispiel so ein Kittel mal so einen kleinen Hänger hatte, fand ich dieses Spiel. Aber ich bin total zufrieden, Ergebnisse stimmen.
Stuttgart zweimal innerhalb von 2 Tagen irgendwie, ne?
Genau, 27. In der Liga und 29. oder 30. 10.
in 2 Heimspiele. Können wir direkt mal zeigen, wo der Hammer hängt. Mhm. Ja, und ich habe es so ein bisschen schon angerissen, nicht ganz so viele Zuschauer. Ich fand dann aber auch dafür die Stimmung wieder ein bisschen anders, weil ich glaube, dass die jetzt ins Stadion kommen, sich auch arrangiert haben mit dem neuen HSV. So zweite Liga. Und kleine Brötchen backen, Zweitligaspieler, Hacking, Bescheidenheit, Mannschaft aufbauen. Also ich glaube, dass nicht mehr so viel Ungeduld im Stadion aufkommt. Das ist, glaube ich, der Vorteil. Nachteil ist natürlich, dass es echt schon mies aussieht, wenn so der Oberrang leer ist. Ja. Oder was sagt ihr?
Also ich hatte dann auch nochmal die Spielzusammenfassung mir angeguckt, um das mal irgendwie auch aus einer richtigen Telekamera nochmal zu sehen. Und sieht schon ein bisschen schade, traurig aus, wenn da wirklich diese geile Arena nur irgendwie zur Hälfte gefüllt sind. Und gerade die Gegentribüne zu Nord, wenn da wirklich nur kaum jemand sitzt. Also das ist wirklich kein schönes Bild. Vor allem die Spielweise stimmt im Vergleich zum letzten Jahr. Yeah.
Ich finde nochmal eine interessante Sache ist, wir haben ja wieder mit der gleichen Mannschaft gespielt. Und die Einwechslung, da sieht man auch so ein bisschen, ne, auf wen setzt er, wen schmeißt er mal rein. Christopher Moritz, 66. Minute reingekommen für Kin Zombie oder Christoph und war die erste Wahl quasi bei der Einwechslung und also da hätte ich überhaupt nicht für möglich gehalten, dass der irgendwie nochmal sich so reinspielt. Also ist ja für ihn schon, dass er der erste Einwechsel ist, schon eigentlich ganz gut.
Hat aber gut gemacht, ne?
Ich war leider ein bisschen betrunken.
Ja, aber es war zumindest...
Hat er gut gemacht.
Stabil.
Stabil und ich kann mich noch erinnern, dass er viel gelobt worden ist. Also muss er es tatsächlich ganz gut gemacht haben. Dann Jairo Zweiter für Kittel, der mich persönlich ein bisschen enttäuscht hat. Und ja, Wagnermann hat mich gefreut, dass er eingewechselt worden ist, der ja in der U21, in der zweiten Mannschaft sehr, sehr gut wohl performt aktuell.
Drittes Spiel in Folge, dritter Treffer in Folge, also läuft gut.
Also da finde ich auch, dass das super läuft und da bin ich mal gespannt, wie es denn nächste Spiel aussieht.
Dafür kein Stich für Leute wie aktuell Özcan, Wood. Sehen gar nichts, ne?
Also so wie es läuft auch erstmal. Winsheimer auch nicht.
Auch nach seiner unglücklichen Einwechslung im Pokal finde ich auch okay, dass er draußen bleibt. Amici, ja, irgendwie auch unglücklich, aber den musst du jetzt auch nicht bringen. Der ist halt auch noch sehr, sehr jung und Papadopoulos ist ärgerlich für ihn, aber wenn es halt läuft so...
Muss er, glaube ich, akzeptieren.
Ist auch okay.
War wahrscheinlich auch schon häufig in der Situation, dass er dann in der Stammelf war und irgendeiner von
hinten gedrängt hat. Ist spielerisch auch einfach gerade jetzt aktuell das ein richtig gutes Spielaufbausystem von hinten auch raus. Also mit Jung hast du da auf jeden Fall einen flexibleren, auch wenn er, wie gesagt, den Ball öfter zu lange hält.
Oder Leichtfuß.
Genau.
Ein bisschen.
Aber spielerisch begabter als Papadopoulos.
Wahrscheinlich sparst du auch ein bisschen Kohle, wenn du Papadopoulos nicht einsetzt. Ne?
Der die eine gute alte Punkteprämie, glaubst
du. Ja, genau. Oder Auflaufprämie wahrscheinlich schon bei ihm.
Aber wenn wir das ist jetzt so ein 1-0 gewonnen, Mund abwischen, super, solche Spiele musst du gewinnen, der berühmte Satz, aber es ist nun mal so, die musst du gewinnen, wenn du am Ende aufsteigen willst, die 3 Punkte musst du einfahren und dann kann man das, glaube ich, so abhaken. Dann lass uns jetzt mal ganz kurz noch einmal so ein bisschen das Thema Jatta anreißen, denn jetzt hat ja Bochum auch Einspruch eingelegt, nach Nürnberg schon, und der KSC hat in Person von Oliver Kreuzer im Podcast vom Abendblatt auch schon angekündigt, so nach dem Motto, also sinngemäß hat er gesagt, na gut, wenn wir verlieren, dann machen wir es auch.
Ja, genau.
Also
wir halten uns die rechtlichen Schritte offen, war so das diplomatische Aussage.
Und ich sage euch mal, mein Gefühl ist so langsam, dass das alles nicht ganz so easy ist, wie wir uns das versuchen einzureden, dass der HSV da abgesichert sei und so weiter und so fort. Ich glaube so langsam, dass der HSV jetzt mittlerweile bewusst ein Risiko eingeht, denn sonst hätte der DFB sich auch schon lange klar positioniert und dass das irgendwie noch, wenn es schlecht läuft, also ich glaube, dass das Urteil völlig offen ist und ich glaube, wenn es schlecht läuft, kann das für den HSV noch sehr unangenehme Folgen haben.
Also Nürnberg ist, habe ich gelesen, in jedem Fall raus, weil zu dem Zeitpunkt des Nürnberg-Spiels wusste ja überhaupt noch keiner bezüglich dieser Geschichte.
Das habe ich auch gelesen.
Das heißt, das HSV hat diesbezüglich nicht bewusst gehandelt, als das Nürnberg-Spiel stattfand. Das heißt, das 4-0 müsste auf jeden Fall für den HSV gewertet sein. Jetzt ist aber halt die Personalie aufgemacht worden und es bestehen auch, wenn es im Moment nur über diverse Medien präsentiert wird, anscheinend zumindest einige Zweifel. Und da kann man denn in dem HSV wohl schon juristisch im Nachhinein sagen, naja, ihr wusstet die ganze Zeit seit Nürnberg, dass dort irgendwie
Zweifel bestehen. Es gab ja diese Anhörung und da gab es eben auch eine Darstellung von beiden Seiten. Und so ein bisschen geht jetzt der HSV mit so einem bewusstes Risiko
genau,
ein.
Genau.
Das ist so ein bisschen das Problem, glaube ich.
Und da, genau, juristisch heißt es denn so, ihr seid nicht mehr unwissend. Also ihr wisst, dass da irgendwie ermittelt wird und dass eventuell da was nicht ganz stimmen kann. Und mit jedem Spiel gefährdet ihr euch mehr oder weniger auch ein Stück weit selber, wenn das ein Urteil gegen euch ausfällt.
Ja, und mal abgesehen von diesem juristischen, weil so ein bisschen, da gab es jetzt ein Statement von Seiten des DFB, bis zum September oder so, bis Mitte September soll da irgendwie Klarheit herrschen. Bis dahin sind es aber noch 3-4 Spiele. Und ich befürchte so ein bisschen mal ab vom Juristischen, dass irgendwann der Punkt kommt, wo es dann auch sportlich schwierig wird. Dass dann so ein bisschen das Mental so kippt. Auf einmal vielleicht stellt sein Jatta nicht mehr auf oder er bringt dann nicht mehr die Leistung und dann ist so eine Disbalance irgendwie. Also dieses ganze Thema nervt mich extrem und deswegen verstehe ich auch, also ich glaube, dass es Bolt genauso geht und der jetzt ja so eigentlich gepöbelt hat, wenn man so will. Per Pressemitteilung, genau, wo er sich ja jedes Wort überlegen kann, und das ist schon ein scharfer Ton.
Und das Problem wird jetzt sein, HSV hat sich ja wirklich und nach wie vor konsequent vor Jatta gestellt. Sollten sie jetzt wirklich überlegen, okay, das wird uns doch ein bisschen zu heiß, wir lassen ihn mal raus, dann wird auch die Sportbild sofort wieder losschießen und sich im Recht sehen, und dann wird dieses Gebäsche sofort wieder weitergehen. Im Moment ist das Thema ein bisschen abgeklungen, weil auch der DFB gesagt hat, Leute, alles gut und schön mit den Medien, aber die Berichterstattung reicht nicht aus, um eine Annullierung der Ergebnisse zu gewährleisten. Das heißt, ihr bekommt jetzt alle noch bis Anfang September Zeit, um eure Einsprüche richtig zu begründen. Wenn ihr nichts vorlegen könnt, dann wird das bei den Ergebnissen entsprechend bleiben.
Also es würde mich nicht wahnsinnig überraschen, um es mal ganz kurz zu sagen, Jatta war bisher noch nie verletzt. Es würde mich nicht wahnsinnig überraschen, wenn er sich in dieser Woche so eine kleine Kapselreizung zuzieht.
Ja. Bänderdehnung.
Also der HSV hat letztendlich keine Wahl, sich scharf vor Jatta zu stellen. Wenn sie jetzt einen anderen Kurs einschlagen, dann wäre das sehr, sehr verwunderlich und auch nicht nachvollziehbar. Und ich finde auch, dass die besseren Karten immer noch der HSV hat, weil einfach, wenn man es runterbricht, wurde Jatta, er hat einen gültigen Reisepass. Damals wurde alles gültig abgesegnet vom DFB, und der HSV kann jetzt wirklich nur sagen, also wir haben uns auf die Behörden verlassen. So, was wollt ihr eigentlich? Und wenn jetzt natürlich trotzdem rauskommt und was wir eben schon gesagt habt, der HSV weiß jetzt und handelt risikoreich und es wird bereits ermittelt, dann muss man mal sehen. Man muss auch mal sehen, wie weiter unter der Hand getuschelt wird unter den Managern. So, es kann ja auch sein, so ja, also sagt man unter der Hand, weißt du, Harry hier oder Oliver Kreuzer, das ist doch eigentlich so gut wie sicher, dass der Typ schon 27 ist, mach das mal. Ist aber noch nicht öffentlich aus den und den Gründen, kann also, ja auch immer sein.
Wenn wir jetzt mal Klartext reden, so die Bilder, so die die Sportbild da gezeigt hat, das sieht schon alles ein bisschen danach aus, dass das zumindest es sieht zumindest so aus, das kann man jetzt einfach mal sagen, es sieht zumindest so aus, als würden diese Indizien stimmen, aber es geht eben darum, dass
Indizien auch keine Beweise sind.
Bewiesen werden muss.
Genau.
So, so ist es so. Also mein persönlicher Eindruck ist, wenn ich ganz ehrlich bin, ist, dass das so ist, dass der dann wirklich eventuell dann bezüglich seines Geburtsdatums irgendwie gelogen hat, um die Einreise zu kriegen. Ich habe das ja auch schon mal gesagt, ich hätte das auch gemacht, um da aus dem Land rauszukommen. Das ist so mein Gefühl irgendwie, wenn ich das jetzt so alles lese. Aber das ist ja eben nichts Handfestes. Und solange die nicht in der Lage sind, das zu beweisen, dann muss dieser Protest wie auch immer abgewiesen werden. Aber das muss dann auch passieren. Es kann ja nicht sein, dass jetzt am Ende 6 Mannschaften, 6 Clubs da sind, weil dann sammelst du ja auch immer mehr Leute, die versuchen, irgendwas über Jatta rauszufinden. Also ich warte eigentlich nur darauf, dass jetzt Bochum und Nürnberg auch noch Abgesandte nach Gambia schicken, um da irgendwelche komischen Trainer zu befragen. Also was ist das für ein Zustand, wenn auf einmal 6 Clubs darauf warten, eventuell am grünen Tisch doch noch 3 Punkte einstreichen zu können? Irgendwie muss jetzt mal eine Entscheidung kommen.
Plus du als HSV, wenn du jetzt, gehen wir davon aus, du gewinnst das ein oder andere Spiel noch, da eventuell mehr oder weniger vielleicht 18 Punkte auf dem Spiel stehen, weil 6 Gegner irgendwie Einspruch eingelegt haben und du bist vielleicht dann schon planungsmäßig ein Jahr weiter. Und
die Frage ist, ob es irgendwann im Kopf ist vom Spieler,
genau,
dass du sogar denkst, so, naja, also um jeden Preis muss ich diese 3 Punkte ja gar nicht holen. Also wenn das irgendwann mal so ansatzweise im Kopf ist, dann wird es, glaube ich, problematisch.
Ja. Ich glaube, Jatta ist da relativ cool im Kopf, so schätze ich ihn ein. Und das geht so rechts rein, links wieder raus. Aber ja, du musst jetzt als HSV die Sache ganz nüchtern betrachten. Und wenn da irgendwie eine Chance ist, sei es nur 10%, dass, wenn das jetzt rauskommen sollte und du bist dir nicht 100% sicher, ob Jatta jetzt wirklich so alt ist, dann musst du sagen, alles klar, entweder verletzt dich, so wie du gesagt hast, oder du wirst einfach nicht aufgestellt. Und das kannst du dann auch einfach der Presse, finde ich, so sagen, dass du sagst, du hast vertraut auf den DFB, auf die deutsche Behörde, auf deinen gültigen Reisepass, dass alles mit ihm in Ordnung ist. Aber eventuell sind vielleicht doch Zweifel und wir wollen jetzt einfach kein Risiko eingehen. Wir glauben Jatta, aber wir müssen einfach aus dem Wirtschaftlichkeit, aus dem quasi, wie sagt man dazu, aus dem vernünftigen Handeln, müssen wir ihn aufs Abstellgleis stellen für die Spiele, weil das ein Verfahren ist, was noch nicht abgeschlossen ist.
Und ja, aber das ist sozusagen menschlich ein Unding.
Genau.
Ja, aber dann musst du, Jatta, aber dann ist ein Unding, aber du musst natürlich wirtschaftlich dann auch irgendwie handeln, weil wenn du krass ins Risiko gehst und riskierst damit deinen Aufstieg, wo deine ganze Zukunft damit verbunden ist, und da musst du aber wirklich die Informationen haben, alle Informationen haben, und die haben wir nicht, um wirklich als HSV entscheiden zu können, was sind jetzt, ist Worst Case, was ist Best Case, was passiert, wenn Jatta jetzt auf einmal spricht und sagt, nee, oder einknickt, keine Ahnung, er ist doch 3 Jahre älter, wenn ein Trainer kommt, was passiert da wirklich? Und das ist ja noch irgendwie alles so Grauzone, und dann kann man erst alles richtig beurteilen und halt auch irgendwie handeln, und so lange musst du dich vor dem Spieler stellen, was der HSV jetzt auch macht und auch gut macht.
Das ist auch richtig, super, genau, also das sehe ich mich auch so, und bisher war der HSV der absolute Gewinner. Ich habe aber jetzt so ein bisschen das Gefühl, dass der Punkt jetzt überschritten ist, und dass ab jetzt jeder Tag, den es jetzt dauert, ist wieder gegen den HSV.
Und jetzt muss eine Entscheidung möglichst schnell her, und ich glaube auch, dass so ein Kreuzer auch keine Ahnung hat so richtig.
Nein, der mit hat dem Fall von nichts eine Ahnung. Ich habe den Podcast gehört,
Katastrophe,
dass der mal bei uns war. Ja. Aber das ist wieder was anderes.
Der ist grausam, und der sagt das jetzt einfach so, um es vielleicht irgendwie sagen zu müssen, um kompetent zu sein, sich alle Möglichkeiten offen zu halten. Aber ich glaube, so richtig befassen von anderen Gegnern und so Ahnung hat keiner, jetzt will keiner einen Fehler machen. Und
wie wir auch wahrscheinlich.
Ja, genau. Jetzt will keiner einen Fehler machen von anderen Vereinen und sagen, ich bin nicht dabei, wenn es dann doch irgendwie Punkte umsonst gibt, weil die anderen ja auch dabei sind. Ja. Du musst jetzt einfach gute Anwälte haben beim HSV, welche die wirklich die Lage überblicken, und Jatta am besten mal an so einen Lügendetektor anschließen, und dann geht's los.
Aber Anwälte brauchen wir ja erstmal in dem Sinne nicht, weil jetzt muss erstmal die Gegenseite überhaupt erstmal kommen. Also
ich würde sagen, also Jatta lieber nicht an einen Lügendetektor anschließen.
Aber naja, intern. Du musst ja wissen, genau. Womit hast du es zu dealen, so, oder?
Klar,
der schwört da Stein und Bein, der genau. ist nur, wie alt ist er jetzt, 21 oder so?
Wissen wir ja nicht.
Oder 22.
Das interessiert mich ja nicht. Ich finde den Typen ja überragend. Ob der jetzt 23 oder 21 ist mir ja egal. Das Ärgerliche in Anführungsstrichen ist nur, dass er eventuell mit diesem falschen Alter eben keine Aufenthaltserlaubnis gekriegt hätte und dann wiederum keine Papiere und so weiter und so fort.
Da ist ein feiner Unterschied mit der Aufenthaltserlaubnis. Er hat sich ja jetzt minderjährig gemacht, weil du denn als Flüchtling ohne Eltern eine Aufenthaltserlaubnis ohne weitere Prüfung erhältst. Wenn er mit seinem angeblich älterem Alter sich bei den Grenzbehörden gemeldet hätte, hallo, ich bin Jatta 21, dann hätten sie gesagt, okay, sie sind volljährig, ohne Eltern, sie müssen erstmal ein paar Fragen beantworten. So hätte er diesen Test mit den Fragen auch bestanden und die Aufenthaltserlaubnis erhalten, auch in seinem volljährigen Alter, dann würde sich ja auch am Ist-Zustand nichts ändern. Also er hat ja angeblich das Alter nur irgendwie runtergesetzt, um ohne weitere Prüfung die Aufenthaltserlaubnis
damit er einfach ans Land kann, unterm Strich. Also das andere wäre schwieriger.
Du hättest dich noch einer Prüfung unterziehen müssen,
genau. Ja, und das ist wahrscheinlich schwieriger.
Das ist schon
sehr, sehr, sehr schwammig.
Im Ergebnis ist aber so, wie wir halt gesagt haben.
Sehr unwürdig, dass nach jedem Spiel dieses Thema auftritt. Und das ist, glaube ich, also der Vergleich hinkt, aber so ein bisschen, denke ich manchmal, wenn du jetzt sagen wir mal, Jürgen Klopp nachweist, dass er in der Trainerprüfung geschummelt hat, dann hätte er rückwirkend keine Trainererlaubnis haben dürfen und alle Titel sind nichtig.
Ja.
So, also, wie weit wollen wir noch zurückgehen?
Genau.
Schwierig, aber nervt auf jeden Fall dieses Thema, und ich meine, keiner vom DFB oder der DFL hört diesen Podcast, aber ich verstehe nicht, wieso es nicht möglich ist, da zu einer schnellen Entscheidung zu kommen, egal in welche Richtung, weil alle Beweise kennen wir nicht.
Ja.
Aber so ist es doch jetzt kein Zustand mehr. Und es,
zumal bis 15.09., das sind jetzt nochmal 3 Spiele, Hannover, KSC und Pauli, und potenzielle oder sichere 9 Punkte. Und dann erst eine Entscheidung zu treffen, wo bereits schon 6 Vereine den Einspruch
haben. Wie gesagt, die Stimmung ist schon gekippt, aus meiner Sicht. Also nicht nur bei mir, glaube ich, sondern es ist jetzt schon so, dass alle denken, mein Gott, kommt mal zu einer Entscheidung. Genau. Und deswegen, glaube ich, kam jetzt auch von Bolt diese Pressemitteilung oder dieses öffentliche, kalkulierte Statement, weil er auch merkt, jetzt
reicht's aber auch mal,
brauchen wir eine Entscheidung, damit's aufwärts geht. Mhm. Ja, und dann, um mal zu gucken, wie man das dann mit Jatta jetzt angeht, nächsten Sonntag beim KSC, ein Auswärtsspiel, traditionell, der HSV ja eigentlich fast besser auswärts, fast gefährlicher. Wie würdet ihr es angehen?
Mit oder ohne Jatta, meinst du? Oder grundsätzlich?
Ja, generell dann mal die Aufstellung.
Ich würde mit Jatta spielen, aber auch aus dem einfachen Grund, weil KSC ein Pressing spielt. Die spielen sehr, sehr offensiv. Und da hast du dann Räume. Und wenn wir Räume haben, ist Jatta der beste Spieler, den man in seinen eigenen Reihen in der zweiten Liga haben kann. Mhm. Und dementsprechend würde ich ihn aufstellen, auch wenn er mich jetzt letztes und vorletztes Spiel nicht so wahnsinnig vom Hocker gerissen hatte. Er hatte aber seine Momente. Und gegen offensive Mannschaften würde ich ihn definitiv bringen.
Und so ein Amici mal? Also das.
Nee, würde ich den, also den fand ich einfach nicht super überzeugend. Ich würde den, der erste Schritt war erstmal in der 80. bringen, dann vielleicht bei der 60. Und wenn er sich dann beworben hat für einen Startplatz, dann Startplatz. Also ja, so würde ich aufstellen.
Ich würde auch sehr offen versuchen aufzustellen und da gehört Jatta in meinen Augen auch dazu.
Sehr offen?
So wie bisher.
Also ach, für offensiv.
Mich, genau, ja, okay. Ich würde das jetzt da nicht groß umstellen und da gehört Jatta in meinen Augen auch dazu. Und außerdem kannst du jetzt mit einem Sieg gegen Karlsruhe dich gleich mal vom dritten jetzt absetzen. Die haben nämlich 6 Punkte, die ersten beiden 7. Da kannst du schon mal ein minimales Luftpolsterchen dir schaffen. Ich überlege gerade, Narei ist eigentlich auch eine flotte Biene, die kann da vorne auch gut abgehen, ob man dann, gerade jetzt, wo wir gesagt haben, das Verfahren in der Schwebe ist, ob man dann
ja, vielleicht aber aus dem Grund halt nicht. Aber wie gesagt, es würde mich echt nicht wundern, wenn jetzt dann doch so eine kleine Alibi-Verletzung kommt, so eine Wadengeschichte, irgendwie sowas. Es wär absehbar. Ich glaube nicht, dass sie ihn einfach so auf die Bank setzen, weil dann ist die Gefahr zu groß, dass das irgendwie interpretiert wird.
Wirst du auch medial wieder zerrissen,
glaube ich. Genau, sehe ich auch so. Also ich habe jetzt so überlegt, ob man was ändern sollte, habe so ein bisschen geguckt, wie spielt der KSC, habe wie gesagt diesen Podcast gehört, Kreuzer sagt auch, der KSC spielt so ganz einfachen Fußball, machen so Standardtore, viele ballern den auch vorne rein und Ablage und Torschuss. Da ist die Frage, ob das mal wieder ein Spiel für unseren guten Freund Papadopoulos ist. Zumal man dann ein bisschen tiefer steht und nicht so konteranfällig ist und im direkten Zweikampf ist er stark und Jung, finde ich, hat jetzt einfach auch ein paar Fehler gemacht. Papa hat in der Vorbereitung immer gespielt. Hätte es mal wieder verdient.
Ja, ich bin auch ein Freund davon, eine Stamm-Innenverteidigung zu haben.
Ja.
Mit dem Wechsel würde ich mich aber d'accord geben. Also das ist jetzt nicht, wo ich sage, so auf gar keinen Fall. Ich würde, wenn ich Trainer wäre, ich würde mit der gleichen Elf spielen und dann, wenn Hunt fit ist für Kinsombi.
Kinsombi nicht so gut, ne?
Nein, Kinsombi hat Licht und Schatten gespielt, aber nicht so wahnsinnig überzeugt. Ich finde ihn super als Typ, auch super als Spieler. Aber Hand einfach stärker und Duziak und Fein sind unstrittig. Kittel würde ich auch aus
Unberechenbarkeitsgründen,
Standardsgründen und auch irgendwie so Tätschelgründen nicht rausnehmen. Aber wenn er jetzt wieder auf die Bank ist, dann hat er wieder irgendwie kein Selbstbewusstsein und dann spielt er wieder scheiße. Also den würde ich drin lassen und sagen, ey, du warst super, du bist der beste Spieler, du gehörst zu den Säulen der Mannschaft und dann, glaube ich, trifft er auch wieder. Ja. Also da, so würde ich das machen und eventuell Papa rein, da kann man drüber diskutieren.
Wer wirklich ein Weltklasse-Typ ist und das wird immer offensichtlicher, ist Hinterseher. Ich glaube, das ist einer der absoluten Top-Transfers der letzten Jahre. Knipser par excellence, super Mannschaftsspieler. Ich finde ihn in den Interviews auch mega. Irgendwie 2 Hunde ganz in Rissen jetzt schon Haus
sehr
gekauft.
Familiär, ne?
Ja, also Top-Typ und ich glaube, an dem werden wir noch richtig viel Freude haben. Hoffentlich schon am Sonntag gegen den KSC. Und ach so, genau, wetttechnisch wollen wir nicht außer Acht lassen. Wir haben euch letztes Mal so ein bisschen auf die falsche Fährte gelockt, haben selbst leider auch verloren, dadurch, dass der HSV nicht mit mehr als einem Vorsprung gewonnen hat.
Wir haben Handicap 0-1 haben wir gewettet.
Ich sag mal, wäre dieses beschissene zweite Tor gefallen, hätte es gescheppert.
Wir haben 10 Wetten platziert und ich mache 10 Wetten und haben alle verloren, obwohl der HSV gewonnen hat. Und natürlich hätten wir sowieso verloren, wenn der HSV unentschieden
oder verloren hätte. So hätten wir 7 von 10 gewonnen.
Aber keiner, und unabhängig voneinander alle getippt, aber keiner hat nur den normalen HSV-Sieg mit reingenommen, war aber auch, die Quote war auch einfach scheiße und es war auch eigentlich klar, dass wir Handicap gewinnen.
Quote war geringer als Aufstieg, muss
ich reinziehen, ne? Ja, und jetzt Quote auf dem HSV ist, Geld liegt auf der Straße, Freunde.
Auch für einen einfachen Sieg, weil diese Handicap-Siege.
Ja, für einen einfachen Sieg 2,25.
Oh ja.
Auswärts, das ist schön. Gegen einen Liga-Neuling, die mal irgendwie zufällig die ersten zwei Spiele ganz gut gespielt haben und jetzt werden sie wieder eingenordet. Ich glaube, die da ist pitch-patsch. Und ich glaube sogar da mit Handicap, weil sie weil sie pressen und wollen irgendwie offensiv spielen, und aber dann kriegen sie erste Halbzeit direkt ein in der 15. Minute Und dann gehen sie 3-0 nach Hause.
Dann können wir ja direkt das Geld wieder reinholen. Zurückverdienen.
Ja. Ja.
Um wieder auf Null zu kommen.
Perfekt. Oder noch ein bisschen mehr einsetzen, um doch mit Plus rauszukommen.
Und das macht man so lange, bis man irgendwann im Plus ist. Ja, also ihr merkt schon, wir sind Profis. Freuen uns dann auf Sonntag und dass wir den Sieg dann hier im Podcast auch feiern nächste Woche. Free Jatta. Und du willst noch was sagen,
Boss? Kleine Kader-News noch. Ito ist in Belgien gerade bei so einem Verein St. Truiden oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Hat heute Medizincheck absolviert. Es gab noch keine Meldung, aber es steht im Raum ein Jahr Ausleihe plus Kaufoption.
Ist gut. Ich meine, besonders hohes Gehalt hat er nicht.
Nee, aber
nach wie vor finde ich es schade, dass er sich nicht so entwickelt hat, wie er es eventuell gekonnt hätte, aber dann ja. Viel Glück in Belgien.
Genau.
Dazu.
Kann man es da mit abschließen.
Tschüss.
Ciao.